Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Seit rund 3 Wochen verhandeln ÖVP, SPÖ und NEOS in zahlreichen Untergruppen über eine Dreierkoalition. Und demnächst wollen die Chefverhandler eine erste Zwischenbilanz ziehen. Außer der Debatte rund ums Budgetloch ist bisher kaum etwas nach außen gedrungen. Sind sich die drei Parteien wirklich so einig oder täuscht die Ruhe? Mein Name ist Julian Kern und wie es um die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS steht, möchte ich heute mit unserer stellvertretenden Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger und Clemens Neuhold besprechen. Hallo Eva, hallo Clemens.
Hallo.
Hallo.
Eva, seit 3 Wochen wird verhandelt. Wo stehen denn diese Verhandlungen im Moment?
Egal eigentlich, mit wem man von den Verhandlerinnen und Verhandlern spricht, alle sagen, es gibt durchaus Untergruppen, wo man weiterkommt, wo es sogar rascher geht, als manche für möglich gehalten haben. Und dann gibt es Gruppen, wo, salopp ausgedrückt, man gar nicht weiterkommt, wo alle, man hat sich auf ein Ampelsystem geeinigt, wo alle Ampeln auf Rot stehen. Das sind besonders diejenigen Gruppen, wo es um viel Geld geht, wo die Grundfragen geklärt werden müssen. Wo, wie viel soll in Zukunft eingespart werden, wo viel soll ausgegeben werden, da geht es besonders zäh voran und da ist man von einem auf Grünstellen, wie in der Ampelsprache, noch am allermeisten weit entfernt. Recht gut informiert dürfte der Bundespräsident sein. Gestern Montag waren alle drei Parteispitzen, Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meindl-Reisinger, bei ihm und haben ihn über den Zwischenstand der Gespräche informiert. So wie es ausschaut, wird ein erstes Zwischenergebnis erst in einigen Tagen vorliegen.
Das Budget ist auch fast das einzige Thema, das aus Verhandlungskreisen bisher nach außen gedrungen ist, auch weil auf Österreich ein EU-Defizitverfahren zukommen könnte. Lässt sich das noch abwenden, Eva?
Abwenden lässt sich immer alles, weil es ja eine politische Entscheidung ist. Da gibt es jetzt unwahrscheinlichere Varianten, wie zum Beispiel: während der ganzen Corona-Zeit wurden die Defizitgrenzen ausgesetzt. Das war ein gemeinsamer Beschluss der EU-Kommission. So etwas könnte sie theoretisch auch jetzt machen, weil etliche Staaten, allen voran Frankreich, ein sehr viel höheres Defizit haben als Österreich. Aber das Defizitverfahren könnte dann abgewendet werden, wenn Österreich einen Konsolidierungsplan vorlegt. Und da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das müsste nämlich die kommende Regierung glaubhaft machen, dass sich Österreich wieder auf Konsolidierungskurs begibt. Bisher ist nicht einmal ganz genau klar, wie hoch das Defizit ist. Da geistern Berechnungen zwischen 15 und 23 Milliarden Euro durch die Gegend herum. Dazwischen liegt eine wirklich hohe Summe und da sieht man, wie wenig weit sie in manchen Teilen noch sind.
Ein Knackpunkt ist ja die Debatte rund um neue Steuern. Clemens, welche Lösungsansätze verfolgen denn die drei, wenn es darum geht, das Budget zu sanieren?
Also offiziell verläuft die Frontlinie noch immer zwischen ÖVP keine neuen Steuern und SPÖ Vermögenserbschaftssteuern. Aber es hat sich schon sehr, sehr früh nach der Wahl Ende September abgezeichnet, dass es natürlich da einen Mittelweg braucht. Zum Beispiel hat uns im Interview die jetzt dritte Nationalratspräsidentin Doris Burris schon skizziert, die gemeint hat, natürlich werden wir was zusammenbringen bei vermögensbezogenen Steuern, einen Beitrag von Leuten, denen es besser geht, die mehr haben, und hat auch nicht dementiert, wie wir gemeint haben, dass da die Grundsteuer ein Thema wäre, die sehr historisch wirklich sehr niedrig ist in Österreich, die natürlich dann Zinshausbesitzer oder Einfamilienhausbesitzer auch mehr trifft als arme Leute, die jetzt nichts haben. Und das wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man eben auch bei vermögensbezogenen Steuern etwas tut, Punkt für die SPÖ, aber nicht das große Ding Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Und auf der anderen Seite bei den Einsparungen gibt es ja auch schon einige Dinge, die eigentlich auf der Hand liegen, nämlich zum Beispiel den Klimabonus, den man eben aussetzt oder abschafft.
Ja, das würde immerhin beim Klimabonus 2 Milliarden Euro bringen. Ansonsten geistern die üblichen Verdächtigen herum. Bei Förderungen wird fiktiv gespart, seit ich mich erinnern kann. Noch jede Regierung hat versprochen, diese in Österreich sehr überdimensionierten Förderungen auf ein EU-Durchschnittsmaß zusammenzustreichen. Bisher hatte das immer den Effekt, dass die Förderungen vergrößert wurden, so auch in der abgelaufenen Legislaturperiode. Da ist sicher viel Geld drinnen, weil es doppelt Doppel-, Dreifach-Förderungen gibt, ob da auch was passiert, ist die heiklere Frage, weil sich immer alle scheuen, gerade bei der eigenen Klientel hineinzuschneiden und weil sich niemand unbeliebt machen will.
Ein weiterer Knackpunkt könnte ja das Thema Asyl und Migration werden. Wie schaut es da aus, Clemens?
Also das ist in der Tat ein Knackpunkt, weil es bei der Wahl das entscheidende Thema war und die FPÖ auch dorthin buxiert hat, nämlich klar auf Platz 1, wo sie ist. Das heißt, da ist ständig ein konstanter Druck da auf die kommende Dreierkoalition. Und da ist einiges durchgesickert, was, wo es eine Einigung geben könnte. Zum Beispiel ist da die Rede von einer von Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylwerber. Das ist diese schon berühmte Bezahlkarte, die in Niederösterreich eingeführt wurde schon, und das könnte man auf ganz Österreich ausrollen. Ein zweiter Punkt, der dem Vernehmen nach schon paktiert ist, sind verpflichtende Deutsch- und Wertekurse. Jetzt muss man bei beiden Punkten sagen, bei deutschen Wertekursen könnte man fragen, was, das ist noch gar nicht verpflichtend, also das ist dann nicht der große Wurf. Und bei der Bezahlkarte, da geht es um eine Ausrollung auf ganz Österreich in Zahl, in einer Zeit von geringen Asylwerberzahlen. Also das ist auch nicht so der große Wurf, da wird noch einiges mehr kommen. Und das haben wir auch Mitte Oktober haben wir schon skizziert, was die ÖVP sich da vorstellt. Also da reden wir dann schon von ganz anderen Dingen wie einem Verbotsgesetz politisch Islam, das da durchaus im Raum steht und auch bei der SPÖ die Befürworter hat, aber auch von einer stärkeren Kontrolle der islamischen Glaubensgemeinschaft und der Moscheeverbände und auch des Islamunterrichts. Das hat auch der Bundeskanzler schon angedeutet in Interviews. Und auch hier haben wir damals schon ein mögliches Tauschgeschäft skizziert, nämlich da müsste sich natürlich die SPÖ mehr bewegen Richtung ÖVP. Die NEOS hat mit härteren Dingen nicht so ein Problem, also die ist da eher auf ÖVP-Seite, geht doch teilweise fast drüber hinaus. Aber die SPÖ muss sich da ein bisschen strecken und da gibt es ein Angebot der ÖVP, und zwar, dass man bei der Staatsbürgerschaft weniger genau schaut auf die Einkommen der Antragsteller. Wenn sie doch gut integriert sind, nachweisen können, dass sie arbeiten, dass sie integriert sind, dann muss man nicht mehr Summe XY verdienen, sondern vielleicht auch ein bisschen drunter. Das würde der SPÖ, vor allem der Wiener SPÖ, schon sehr zugutekommen, die immer mehr Leute, denen sie viel bietet, eigentlich nicht gewählt werden kann. Also das ist der Rahmen, da ist noch nichts durchgesickert, da kann man spannend sein, das wird man sich natürlich auch aufheben, man möchte auch einen Überraschungsmoment haben. Wir werden sehen, ob der bei den künftigen Zwischenberichten da oder das eine oder andere dann durchkommt.
Eva, du hast vorher ein Ampelsystem angesprochen. Wo steht denn diese schon auf Grün?
Bei manchen Bereichen, wobei bei der Ampel immer sagen muss, die kann auch jederzeit wieder auf Rot geschalten werden, weil es geht um ein Gesamtsystem. Solange nicht das gesamte Paket steht, sind die Einigungen in den Untergruppen, die dann immer weiter nach oben rücken, bis sie bei den Chefs und der Chefin anlangen, kann da immer wieder noch was zurück oder auf Rot gestellt werden. Wo sie sich aber prinzipiell einig sind, ist über ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Das erste Kindergartenjahr ist schon sehr langer Zeit eingeführt worden. Viele Expertinnen, Experten halten das für total sinnvoll, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir zum Beispiel vorige Woche gehört haben, wie hoch der Anteil an Kindern in der Volksschule ist, die dem Unterricht mangels Deutsch nicht folgen können. Das ist in Wien fast die Hälfte. Und eigentlich stand das zweite Kindergartenjahr schon bei Türkis-Grün auf der To-Do-List, wurde dann aber vertagt. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn man etwas verpflichtend macht, dann so die Diskussion, kann es nicht wahnsinnig viel Geld kosten, sonst ist es Eltern gegenüber unfair. Wenn man es aber gratis macht, es werden in Österreich ungefähr 80.000 Kinder pro Jahr geboren, dann bedeutet das doch erhebliche Mehrkosten für den Bund. Und fast noch entscheidendere Frage, Kindergärten kämpfen jetzt schon mit Personalmangel. Es gibt zu wenig ElementarpädagogInnen, woher die dann alle plötzlich kommen sollen und ob man dann vielleicht auch mehr Geld bezahlt soll, dann kommen wir wieder zum Anfang zurück, dann erhöht das wieder das Defizit und das war jetzt ein kleiner Einblick in so einerseits, andererseits, wie schwer sich die RegierungsverhandlerInnen auch manchmal tun und warum immer noch nicht klar ist, ob das Ganze überhaupt etwas wird. Es sind selbst die größten Optimisten noch nicht bei einer höheren Erfolgsquote als bei 50-50.
Und wenn ich hinzufügen darf, Wir haben jetzt über Baustellen gesprochen und noch nicht einmal über das Gesundheitssystem. Also was da alles ansteht an Verbesserungen bzw. Rettungsaktionen, damit man da wieder mehr Vertrauen in die grundsätzliche Versorgung erzeugen kann. Also wie gesagt, da wird im Hintergrund auch sehr viel gemacht und diskutiert werden müssen, weil da kann es auch nicht so weitergehen wie bisher. Also das betrifft nicht nur das Bildungssystem, sondern auch das Gesundheitssystem.
Und es muss beim Thema leistbareres Leben, wie der ein bisschen sperrige Arbeitstitel heißt, da muss, so heißt es immer intern, die SPÖ etwas nach Hause bringen. Die ÖVP muss beim Thema Migration liefern, wie du zuerst, Clemens, erzählt hast. Die SPÖ muss, um ihrer Funktionärschaft auch ihren Fans zu verkaufen zu können, warum lohnt sich die Regierung für sie, muss sie da irgendetwas bringen, und um all das wird noch gerungen.
Jetzt betonen Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger sehr oft und auch sehr deutlich, dass es ihnen nicht darum geht, regieren, um nur zu regieren. Kauft ihnen das ab?
Jein, sagen wir mal so. Den Neos ja, weil sie bräuchte es streng genommen gar nicht in der Regierung. Sie werden ihre erste Regierungsbeteiligung im Bund nicht machen, wenn sie nicht etwas erreichen. Aber auch bei ihnen, aber noch viel mehr bei den beiden anderen Herren, geht es ums persönliche Überleben. Jetzt brutal gesagt, Karl Nehammer wird diese Koalition entweder zusammenbringen oder es wird eine andere Person ÖVP-Chef sein und dann doch vielleicht die Option mit den Freiheitlich machen. Also für ihn geht es auch ums persönliche politische Überleben.
Ich wäre bei der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ein bisschen kritischer, weil sie ja immer schon am Anfang des Wahlkampfes schon gesagt hat, sie will unbedingt mitreagieren. Also da sieht man schon einen gewissen Zug dabei zu sein. Und wenn sie jetzt dann nicht reinkommt, dann könnte das in den Folgejahren in der Opposition dann schon ein bisschen für sie auch ein bisschen enger werden, weil gerade in den Bundesländern wachsen für die NEOS die Ergebnisse nicht in den Himmel. Das ist echt schwer. Und so gesehen steht sie auch unter einem gewissen Druck, einerseits dabei zu sein, aber andererseits dann auch was zu liefern. Weil wir erinnern uns, warum es die NEOS gab, gegen Schwarz und Rot, gegen die Allmacht der beiden Parteien. Und jetzt ist man das Plus 3, das dann quasi die Macht dieser beiden auch wieder sichert. Also da muss man wirklich schon eine deutliche Handschrift hinterlassen. Und das wird in diesen Rahmenbedingungen nicht ohne.
Ähnliches gilt für den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler. Wenn er es schafft, die SPÖ endlich wieder aus ihrer Sicht der harten Oppositionsbank wieder in die Regierung zu führen, sind ihm vor allem Gewerkschaftsflügel, aber auch Organisationen wie die Wiener SPÖ dankbar. Wenn er es nicht schafft, wird es sehr, sehr eng für ihn.
Wagen wir zum Schluss noch einen Ausblick. Wie schaut denn der weitere Fahrplan in der heimischen Innenpolitik aus?
Also, es sind ja die Tage über Weihnachten sehr beliebt bei Regierungsverhandlern und Verhandlerinnen, weil da das Gros der Bevölkerung andere Schwerpunkte haben, als ständig zu fragen, wie steht es denn bei den Koalitionsverhandlungen? Da kann quasi in Ruhe verhandelt werden. Wenn sie es dann aber bis Anfang Jänner nicht schaffen sollten, konjunktiv, es ist auch möglich, dass sie es früher schaffen, dann gibt es schon ein paar Druckmomente. Am 19. Jänner findet die Landtagswahl im Burgenland statt. Da hat einer der größten Andreas Babler-Kritiker, Hans-Peter Doskozil, seine absolute Mehrheit zu verteidigen. Und ihm gegenüber als Gegenkandidat tritt am Norbert Hofer, der für die FPÖ das beste Ergebnis aller Zeiten bei der Bundespräsidentschaftswahl gemacht hat. Gut möglich bis sehr wahrscheinlich, dass da der Druck stark steigt und erst danach, wenn das eintritt, was manche glauben, dass die SPÖ zwar deutlich Erster bleibt, die FPÖ aber auf Platz 2 kommt, dann könnte sich theoretisch ein Landeshauptmann Hofer mit den ÖVP-Stimmen gegen die SPÖ ausgehen. Dann hätte entweder die vielleicht dann fertige Regierung den ersten Konflikt oder es würde der Druck sehr stark steigen.
Und dann gleich eine Woche drauf, niederösterreichische Gemeinderatswahlen mit weit über 500 Gemeinden. Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau, damals abgeräumt mit 53%. Also das wird sie ganz sicher nicht mehr erreichen. Ich erinnere mich, die FPÖ hatte unter 6%. Dort wird es keine ähnliche revolutionäres Potenzial haben wie im Burgenland. Aber da könnten einige Bürgermeister ihre absolute verlieren und dann könnten sich auch andere Konstellationen ausgehen. Also das ist auch die ÖVP ist Niederösterreichs das Machtzentrum der Volkspartei. Also steht richtig viel auf dem Spiel und entsprechend klare Worte hat Michael Leitner auch schon Richtung Bund ausgerichtet. Also die hat gesagt, wenn wir nicht bei Migration zum Beispiel oder bei Budget da klar liefern, dann braucht man gar nicht einen Anspruch erheben. Also die ist da sicher eine, die am meisten noch einmal sich genau anschaut, was paktiert wird.
Ja, und wir werden natürlich weiterhin einen Blick auf die Koalitionsverhandlungen haben. Sollte sich diesbezüglich etwas tun, lesen Sie das jederzeit auf profil.at. Und auch der Landtagswahl im Burgenland werden wir uns bald widmen. Für heute dürfen wir uns aber verabschieden. Danke Eva, danke Clemens für euer Kommen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.